Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch allen. Amen. 16. März 2007, Focus Money. Arbeitsmoral in Deutschland gering. Kein Spaß mehr im Job und innerlich schon längst gekündigt. Das ist einer aktuellen Studie zufolge die Regel in deutschen Betrieben. Ausschließlich Dienst nach Vorschrift ist bei über 2/3 der Teilnehmer der Fall. So ein weiteres Ergebnis der Erhebung. Bei 9 von 10 Mitarbeitern lasse auch die Arbeitsmoral prinzipiell zu wünschen übrig. Sie fühlen sich ihrem Arbeitgeber nicht verpflichtet. Mangelnde Einsatzbereitschaft, Fehlzeiten, niedrige Produktivität würden den Unternehmen schaden und hohe Verluste nach sich ziehen. 11. Februar 2011, Handelsblatt. Warum so viele Mitarbeiter unmotiviert sind? Damit die Produktionsanlagen rund und effizient laufen, optimieren Firmen jedes Stellschräubchen. Den Befindlichkeiten ihrer wichtigsten Ressource, der Mitarbeiter, schenken sie jedoch offenbar immer noch zu wenig Beachtung. Jedem 5. Beschäftigten fehlt jegliche emotionale Bindung zum Arbeitgeber und somit der Spaß an der Arbeit. Weit über die Hälfte macht Dienst nach Vorschrift. 10. August 2013, die Welt. Personalnot. Bahnvorstand muss wegen Chaos in Mainz gehen. Der Mainzer Hauptbahnhof kann derzeit in den Abend- und Nachtstunden nicht mehr angefahren werden, da die Bahn das Stellwerk dort nicht mehr mit Fahrdienstleitern besetzen kann. Sie führt dies auf einen unerwartet hohen Krankenstand sowie die Abwesenheit von Mitarbeitern wegen der Urlaubszeit zurück. 7. Januar 2014, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Goodyear-Manager als Geiseln. In Frankreich sind abermals Führungskräfte von wütenden Arbeitern als Geiseln genommen worden. Knapp 30 Stunden hielten Arbeiter einer Reifenfabrik 2 Manager fest, um höhere Abfindungen zu erzwingen. Liebe Gemeinde, wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Dieser Satz hat inzwischen Eingang in verschiedene Unternehmensphilosophien gefunden. So langsam scheint sich also die Erkenntnis durchzusetzen, dass man Menschen nicht gewinnt und motiviert, wenn man sie mit möglichst vielen Aufforderungen und Aufgaben beschäftigt und traktiert. Es macht uns allen doch viel mehr Freude und lässt den ein oder anderen automatisch mal zum Werkzeug greifen, wenn er eine Vision vor Augen hat. Visionen, sie sind der Antrieb zum Erfolgreichsein, zum Spaß haben bei der Arbeit. Ich glaube ja, mit einer guten Vision kann man ungeahnte Kräfte freisetzen. Mit einer Vision malt man ein großes Bild der Zukunft. Man beschreibt, wo es hingehen soll. Eine richtige Vision, die begeistert Menschen und stellt ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Grundlage her. Um es mit den Worten des deutschen Managers Hans-Olaf Henkel zu sagen, Vision zu haben bedeutet, die Anstrengungen der Menschen zu bündeln und ihre Tatkraft langfristig auf ein gemeinsames Ziel zu verpflichten. Dann tun sie am Ende auch das, was Sinn ergibt, aber freiwillig und nicht wie ein Getriebener. Was machen also unsere Arbeitgeber? Sie entwerfen Bilder vom weiten, endlosen Meer. Auf eine echte Vision, auf eine Offenbarung im Wachtraum greift unser heutiger Predigttext zurück. Wir hören aus dem Brief an die Hebräer aus dem 12. Kapitel die Verse 12 bis 18 und 22 bis 25a in der Übersetzung der Basisbibel. Mach deshalb die erschlafften Hände und die erlahmten Knie wieder stark und schafft für eure Füße gerade Pfade. Denn was lahm ist, soll nicht auch noch fehltreten, sondern geheilt werden. Bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und auch um Heiligkeit. Ohne sie wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand hinter die Gnade Gottes zurückfällt. Lasst kein Spross aus einer giftigen Wurzel aufgehen, sonst richtet sie Unheil an und viele werden durch sie vergiftet. Niemand soll untreu oder gottlos sein wie Esau. Der hat für eine einzige Mahlzeit sein Recht als Erstgeborener verkauft. Ihr wisst ja, als er später den Segen und damit sein Erbe haben wollte, wurde er abgewiesen. Er fand keine Möglichkeit, sein Leben zu ändern, obwohl er unter Tränen danach suchte. Ihr seid nicht vor etwas hingetreten, das man anfassen kann. Nicht zu brennendem Feuer, tiefster Dunkelheit und Sturm. Nein, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen, einer großen Festversammlung. Und zur Gemeinde derer, die als Erste geboren wurden und die in den Himmeln aufgeschrieben sind. Ihr tretet vor Gott, der über alle Gericht hält, und vor die himmlischen Geister der Gerechten, die schon zur Vollkommenheit gelangt sind. Ihr tretet vor Jesus, den Vermittler des neuen Bundes, und vor das Blut, mit dem ihr besprengt seid und das machtvoller redet als das Blut Abels. Gebt Acht, dass ihr den nicht abweist, der so zu euch spricht. Liebe Gemeinde, es hat den Anschein, dass die Unternehmensberater und Personaltrainer der heutigen Zeit, die McKinseys, PwCs, Roland Bergers und Co., eine Menge von den Propheten und biblischen Schriftstellern wie dem Verfasser des Hebräerbriefes gelernt haben. Wir wissen nicht, wer er war. Wir wissen nicht einmal, an wen sich sein Brief genau richtet. Es war wohl eine hochgebildete Person. Zumindest verfügt er im ganzen Neuen Testament über das beste Griechisch und kennt sich offenbar hervorragend im Glauben und in der Bilderwelt des alten Israels aus. Doch was sind die Beweggründe des Schreibers? Augenscheinlich die Sorge um die christusgläubigen Juden, deren Gemeinden schon erste Ermüdungserscheinungen zeigten. Ermüdungserscheinungen im Glauben, das ist doch für uns nichts Unbekanntes. Ermüdungserscheinungen, die gibt's nicht nur im beruflichen Umfeld. Nicht nur im Job kann die Motivation der Mitarbeiter nachlassen. Auch und gerade im Glauben beim Bodenpersonal Gottes. Heute wie damals. Es ist ein schleichender Prozess. Die Folgen sind Gleichgültigkeit, Antriebslosigkeit, fehlendes Engagement. Es war ja damals auch frustrierend, 40 oder 50 Jahre, nachdem Christus seine Wiederkunft verheißen hatte, noch auf ihn zu warten. Wie lange wird es noch dauern, ob er jemals zurückkehrt? Zweifel kamen auf und gleichzeitig für diesen Glauben noch Verfolgung auf sich zu nehmen. Fehlende Motivation für den christlichen Glauben, nicht nur damals, sondern auch heute. Und das, so denke ich, trifft nicht nur pauschal auf unsere Gesellschaft zu, sondern ganz konkret auch auf Gemeinden. Die große Vision scheint nicht mehr da zu sein. Das Ehrenamt, das Rückgrat der Kirche beginnt so langsam zu bröckeln. Doch am Anfang unseres heutigen Predigttextes stehen zunächst keine Visionen und Sehnsuchtsbilder. Wie so oft, wenn Sorge und Liebe uns treiben, greift man erstmal zu Aufforderungen, zu Imperativen, zu Anweisungen, zu Befehlen. So auch der Verfasser des Hebräerbriefes. Wer kennt das nicht? Kinder, Schüler, Konfirmanden, ja bis hin zu den Partnern und Ehemännern. Diejenigen, die uns eben besonders am Herzen liegen und um die wir uns am meisten sorgen, die bekommen ja dann und wann schon mal die volle Breitseite an Befehlen zu hören. Zieh dich warm an, hör auf zu schmatzen, jetzt ab ins Bett, fahr vorsichtig, ruf mich diesmal aber an, wenn du da bist. Mach doch bitte endlich deine Hausaufgaben. Zieh die Schuhe aus, ich habe gerade gewischt. Komm nicht so spät nach Hause, wirf deine Anziehsache nicht so rum. Ja, man kann schon fast im Umkehrschluss sagen, je mehr Aufforderungen jemand von uns hören muss, desto näher steht er uns, desto inniger lieben wir ihn. Und deshalb beginnt unser Predigttext auch mit Aufforderungen. Macht, schafft, bemüht euch, achtet darauf, lasst keinen, niemand soll, ihr wisst ja. Und dabei blättert der Verfasser in den ganz, ganz alten, ja, fast schon vergilbten Seiten vom Bilderbuch des alten Israels. Alte Gesetze werden in Erinnerung gerufen, die Psalmen zitiert, Esau wird als Schreckensgespenst an die Wand gemalt. In den Ohren hat es damals sicherlich nur so geklingelt. Anspielung über Anspielung. Aber wie es mit Aufforderung und Ermahnung nun einmal so ist, liebe Gemeinde, diese Erfahrungen haben wir mit Sicherheit alle schon mal gemacht. Sie bewirken in einer Befehlstonlage oft genau das Gegenteil. Das Gegenteil davon, was wir eigentlich erreichen wollten, und rufen Trotzreaktionen hervor. Kinder, die durch die liebevoll gemeinte Aufforderung der Eltern, jetzt räum aber mal das Zimmer auf, ihr Zimmer auf der Stelle freiwillig mit einem Lächeln aufräumen, die kenne ich nicht. Und die Erfahrung, dass ein lautes und bestimmtes "Komm heute aber nicht zu spät nach Hause" Jugendliche ganz von alleine voller Begeisterung und Elan schon vor Mitternacht von der Party nach Hause treibt, habe ich auch noch nicht gemacht. Ermahnungen tragen oft keine Früchte. Das ist sicher nichts Neues und war schon im Garten Eden nicht anders. Und da ist es doch auch egal, wie gut wir es angeblich meinen und mit welchen Schreckensbildern und Angstszenarien wir sie schmücken. Werd bloß nicht so wie der oder die. Die Macht eines Bildes, ob nun negativ oder positiv, kann niemand entkommen. Negative Bilder entfalten eben eine negative Wirkung. Auch oder gerade, wenn man es nur gut meinte. Kleiner Tipp an die Eltern. Liebe Gemeinde, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So haben wir es eben im Wochenspruch für die vor uns liegende Woche gehört. Doch das Gesetz in Form von Aufforderungen und Geboten scheint bei uns so wirklich einfach nicht zu wirken. Und so belässt es der Briefeschreiber des Hebräerbriefes eben nicht bei reinen Aufforderungen und Befehlen. Nein, er ist zugleich ein Motivationstrainer, der die modernsten Unternehmensphilosophien von Beratern schon vor Aberhunderten von Jahren kannte. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, er tut schlicht das, was die Propheten eigentlich schon immer taten: an die große Vision erinnern. Visionen begeistern, sie setzen Energie frei. Visionen machen müde Christen munter. Eine Vision erfordert vollen Einsatz. Sie kostet Zeit und Kraft, erfordert Mut und Willen. Für eine Vision muss man etwas wagen. Wer also eine Vision hat, strengt sich an. Er strengt sogar andere an. Er fordert andere heraus, ständig neu zu denken, den Blick nach vorne zu richten. Denn wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Liebe Schwestern und Brüder, wenn du eine Gemeinde bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Strukturen zu entwerfen, Ausschüsse zu gründen, Sitzungen vorzubereiten, Protokolle und Stellungnahmen zu schreiben, Aufgaben zu vergeben und Gruppen und Kreise zu bestücken, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach der großen, ewigen Stadt. Wecke in den Menschen die Sehnsucht nach der großen, ewigen Stadt. Im Himmel ist diese Stadt. Gott selbst hat sie entworfen und geplant. Er ist der Architekt. Wir werden erleben, woran wir jetzt schon glauben. Mit Tausenden von Engeln werden wir singen. Unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und alle, die nach uns kommen, werden wir wiedersehen. Alle unsere Vorbilder sind schon dort, die Gerechten unter den Völkern. Wir werden in ihre Zahl aufgenommen. Die Festversammlung wartet auf uns. Die zerstörte Sehnsuchtsstadt wird wieder aufgebaut sein. Gewalt und Blutvergießen wie bei Kain und Abel wird es nicht mehr geben. Das einzige Blut, von dem noch die Rede sein kann, ist das Blut der Hingabe, das Jesus vergoss. Erinnert euch, wie sehr er seine Menschen liebte. Seine Hingabe gilt uns und dort werden wir ihm begegnen. Wow, was für eine Vision. Was für eine Festversammlung. Musik und Essen dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Der Geruch von angedünsteten Zwiebeln, Gemüse, hunderterlei Gewürzen, Kerzenschein fällt aus hohen Fenstern auf die Pflaster. Türen öffnen sich immer und immer wieder für Gäste. Und dies ist nicht Urlaub. Das ist nicht die Toskana, nicht zeitlich Begrenztes. Das wird einmal für immer so sein. Es ist schon für uns gebucht. Für jeden Einzelnen von uns. Wir sind eingeladen, eingeladen mit der VIP-Karte Gottes. Beschenkt dabei zu sein. Wir haben das Ticket zur ewigen Stadt, wo wir es ja eigentlich gar nicht verdient hätten. Unsere Schulden werden uns unverdient erlassen. Gott ist für uns in Vorleistung getreten, ohne nur, dass wir etwas dafür machen mussten. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott selbst ist Mensch geworden in Jesus. Er hat die größte Vision, die man sich denken kann. Und wir, liebe Schwestern und Brüder, wir sind Teil dieser Vision. Wir sind dabei in der ewigen Stadt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So sehr liebt uns Gott. Und diese Liebe, die können wir zum Beispiel gleich beim Abendmahl erfahren. In jedem Abendmahl nehmen wir ein wenig die himmlische Festtafel vorweg. Wir sitzen mit Jesus und seinen Jüngern ebenso an einem Tisch wie mit allen Geschwistern, die er uns zur Seite gestellt hat. Und wir werden an seinem Tisch wieder mit denen vereint sein, die der Tod von uns getrennt hat. Denn Christi Tod hat ihren Tod überwunden. Er lädt uns ein, einen Vorgeschmack des Himmels, einen Vorgeschmack auf die ewige Stadt schon jetzt zu erleben. Liebe Gemeinde, wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Das gilt nicht nur bei Unternehmen, sondern erst recht in Kirchengemeinden und im christlichen Glauben. Visionen sind lebensnotwendig. Ohne Sehnsuchtsbilder, ohne gemeinsame Ausrichtung und ohne Ziel beginnt die Motivation zu sinken, die Müdigkeit und Trägheit zu steigen. Denn wer den Kopf nicht hebt, der kann die Sterne nicht sehen. Und genau hier kann uns Christen der Hebräerbrief mit seiner Vision von der ewigen Stadt motivieren und in unserem persönlichen Glauben neue Energien freisetzen. Gott will in uns die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer wecken. Die Sehnsucht nach der ewigen Stadt. Gott entfacht in uns Freude, echte Freude, die von innen kommt. Wir haben eine Perspektive über die jetzige Zeit hinaus. Die ewige Stadt, bei und mit Christus sein. Das Schönste wird noch kommen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Und so freut euch, liebe Schwestern und Brüder, dass eure Namen bereits im Himmel geschrieben sind. Und darum stärkt die müden Knie und Hände und lauft geradewegs auf dieses Ziel zu. Das motiviert und entzündet in uns das Feuer der göttlichen Liebe, immer wieder aufs Neue. Denn nur wer selbst für etwas brennt, der kann andere anstecken. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.